Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Ich rede heute mit dem FinPension-Gründer Beat Bühlmann. FinPension war so eines der ersten Fintechs in der Schweiz, aber schon lange kein Startup mehr, nämlich 2015 gestartet, 2016 dann offiziell gegründet und mittlerweile verwaltet es 3 Milliarden Schweizer Franken. Das ist also von all diesen Startups, die jetzt gerade starten, das absolute Traumszenario. Ich glaube, viele trauen sich nicht einmal so gross zu träumen. Und FinPension hat es geschafft. Und heute wollen wir wirklich schauen, warum sie es geschafft haben, was die Erfolgsfaktoren gewesen sind und wer der Beat sonst so ein bisschen ausserhalb vielleicht auch vom Unternehmertum ist.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von «Kaltes Wasser». Mit TikTok-Ads kannst du aktuell noch mega günstig sehr viele Leute erreichen. Die Kosten sind knapp 10-mal kleiner wie bei Instagram und Facebook. Und wenn es um TikTok-Ads geht, ist kaltes Wasser der richtige Partner für dich. Egal, ob du neue Mitarbeiter finden, Leads generieren oder App-Downloads haben willst. Sie sind dein Ansprechpartner aus der Schweiz. Mach jetzt einen Termin für ein 20-Minuten-Gespräch, um herauszufinden, ob sie auch dir helfen können, deine Ziele mit TikTok zu erreichen. Und falls du bei ihnen Kunde wirst und sagst, dass du vom «Mach dein Ding» Podcast kommst, dann bekommst du einen Workshop im Wert von 3'000 Franken geschenkt. Melde dich jetzt an für das Gespräch über den Link in den Shownotes.
Merci vielmals, bist du da. Hoi Beat, schön, wie geht's?
Hoi Nico, danke. Geht gut, freue mich aufs Gespräch mit dir.
Ich mich auch. Hey, 3 Milliarden. Erst gerade, ich weiss noch, wo wir das erste Mal geredet haben, betreffend Podcasts, sind es noch 2,9 Milliarden gewesen. Wie schnell wachsen wir aktuell?
Wir wachsen sehr schnell im Moment, wahrscheinlich etwa gegen die 100 Millionen pro Monat.
Und ist das hauptsächlich, weil die Börse so gut läuft und darum natürlich das verwaltete Kapital steigt, oder ist es wirklich auch neues Geld, das reinkommt?
Nein, es ist wirklich sehr viel neues Geld, das reinkommt. Wir haben inzwischen verschiedene Angebote, die wir lanciert haben. Und wir haben dort durch das wirklich auf verschiedenen Kanälen eigentlich Inflows, die wir haben, und sehr schöne Zahlen eigentlich. Also year to date haben wir deutlich über oder jetzt 1 Milliarde können zulegen. Wow. Und das ist ein Wachstum, das sich jetzt über die letzten Jahre eigentlich immer beschleunigt hat. Und es zeichnet sich auch ab, dass wir das weiter können noch so weitertreiben in den nächsten 1-2 Jahren hoffentlich.
Also noch weiter beschleunigen?
Beschleunigen meine ich, genau.
Ja. Okay.
Also wir sehen eigentlich stetige Wachstumszunahme und gehen auch davon aus, eben, dass wir das können noch sogar noch ein bisschen weiter beschleunigen.
Krass. Eben, also Startups, bis sie die ersten 100 Millionen zusammen haben, da dauert das Jahre im Normalfall. Mhm. Und ihr habt das aktuell monatlich. Gratuliere dazu. Gestartet hast du damals, wenn ich das richtig gesehen habe, eben eigentlich mit dieser 1E-Lösung. Genau. Oder der 1E-Stiftung. Erklär mal, was ist das genau?
Also es ist eigentlich eine Lösung in der zweiten Säule, also eine Pensionskasse. Aber es ist nicht ein Standard, nicht eine normale Pensionskasse, sondern es ist eine Pensionskasse für Leute, die gut verdienen. Also es gibt wie eine Grenze vom Gesetz her, die vorgegeben ist. Und über dieser Grenze hat man ein bisschen mehr Individualität in der zweiten Säule. Also wenn du neu mit einer PK angeschlossen bist, dann hast du eigentlich nicht viel Mitspracherecht. Das heisst, dein Geld, das dir abgezogen wird vom Lohn, das geht in einen Topf hinein und wird dort mit den anderen Geldern eigentlich verwaltet. Und mit einer sogenannten 1E-Lösung kannst du den Teil individualisieren. Das heisst, dein Teil, der dir vom Lohn abgezogen wird, für die Pensionskasse, geht auf dein eigenes Konto. Das gehört dir, also das wäre das Konto Nico Vogt. Mhm. Und du könntest dort deine eigene Anlagestrategie auswählen, die für dich passt. Und das ist in der zweiten Säule, also bei der Pensionskasse. Aber wie gesagt, das ist erst ab einem gewissen Lohnbereich möglich. Das sind sehr hohe Löhne, die nur so abgedeckt werden können. Der Gesetzgeber sagt dort, wir wollen, ich sage jetzt, den Otto-Normalverbraucher schützen. Dort will man nicht zu viel Mitspracherecht geben. Das soll professionell gemanagt werden von einer PK. Aber für die sehr gut verdienenden Leute, dort tut man die, die Möglichkeit und die Flexibilität ein bisschen eröffnen, dass die können selber mitreden, wie sie das Geld möchten angelegt haben. Also es ist eine Nische, das muss man sehen, oder? Es ist wirklich eine Kaderlösung für sehr gut verdienende Leute.
Und ist das denn so, wenn in der Pensionskasse eben, kann ich vielleicht ein bisschen über den Plan reden, aber bin ich eigentlich an Arbeitgeber gebunden, ist denn in dieser 1E-Lösung individuell, wo dass ich das Geld herentue, oder muss ich das auch als Firma dann sagen und ich mache jetzt meine 1E-Lösung bei FinPension? Wer ist da euer Ansprechpartner?
Ja, das ist genau so. Das ist eigentlich ein Entscheid von der Firma. Also du kannst nicht selber sagen, ich möchte das so und so machen, sondern es ist immer die Firma, die entscheidet, wie die Pensionskasse geregelt ist. Und da gibt es ja auch keine Wahloption. Also wenn die Firma sagt, wir möchten das für unsere Kaderleute, kann der Kadermitarbeiter 2 nicht sagen, er macht es, und der Kadermitarbeiter 3 sagt, er macht es nicht. Sondern es ist wie ein kollektiver Entscheid. Das heisst, alle, die in dieser Firma sind, die diese Kriterien erfüllen für die PK, also zum Beispiel die Lohnhöhe, sind dann automatisch dort versichert. Also es ist eigentlich für uns, oder, ist es ein B2B-Geschäft. Wir haben die Stiftung gegründet, die Sommerstiftung im 2016, und Zielkunden sind, ich sage jetzt am Anfang, sind kleinere Firmen gewesen, weil dort die Entscheidungswege ein bisschen kürzer sind. Und nachher eben nach und nach eigentlich immer die grösseren Firmen gesucht, die dort die Lösungen auch haben wollen umsetzen. Und so ist das eigentlich Schritt für Schritt gewachsen.
Spulen wir nochmal ein paar Jahre mehr zurück. Was ist denn dein Background gewesen? Wie bist du darauf gekommen, dass es da braucht? Bist du jemand von denen gewesen, der so gut verdient hat und so eine 1E-Lösung gehabt hat und nicht zufrieden gewesen bist und dann gesagt hast, ich muss es selber machen? Also was ist der Hintergrund gewesen, dass du die Idee gehabt hast?
Ja, die Idee ist, also ich kann vielleicht noch schnell zu meinem Background etwas sagen, oder? Ich habe ursprünglich eine Treuhandlehre gemacht. Das war 1999 bis 2001, 2002. Und ich glaube, das hat mir so ein Werkzeugkasten mitgegeben, um ein bisschen unternehmerisch zu denken, Zahlen anzuschauen, auf was das drauf ankommt. Und ich glaube, das war ein sehr guter Start oder ein gutes Fundament für mich. Ich habe dann nachher Betriebswirtschaft studiert. Ab 2006 bis 2010 bin ich im Bereich von alternativen Anlagen bei einem Hedgefonds gewesen. Ich habe dort ein bisschen die Anlagenseite kennengelernt und das war das, was mich eigentlich immer fasziniert hat und interessiert hat. Und dann bin ich 2010 bis 2015 bei einer Privatbank gewesen und dort haben wir genau so tätige Lösungen gehabt, für Kunden, aber auch für die Mitarbeiter. Und die Lösung, also als Mitarbeiter auch, oder? Es ist immer schwierig gewesen zu verstehen, wie kann ich jetzt überhaupt etwas ändern, wie funktioniert es genau. Und ich hatte so ein bisschen die Vision gehabt, das könnte man eigentlich viel einfacher machen. Wir können es digital machen, wir können es bankenunabhängig machen und sehr kosteneffizient machen. Das ist im ersten Schritt halt für eine Bank, oder wenn man so eine Überlegung macht, ist das nachher eine Kannibalisierung von bestehenden Erträgen, weil das ist eine Lösung, die wahrscheinlich sehr gut läuft oder gelaufen ist. Aber andererseits habe ich dort wirklich weitergedacht und gesagt, hey, schau, wenn man das Ganze auftut und so einen Plattformansatz fährt, hat man langfristig wahrscheinlich eine relativ gute Chance. Und das war 2014, 2015, als ich das angeschaut habe. Und dort war man natürlich mit digitalen Plattformen noch nicht der, wo man heute ist. Aber ich habe das Bedürfnis eigentlich erkannt, dass das wirklich cool. Und es ist auch eine Gesetzesänderung, die es noch gebraucht hat, dass diese Lösung wirklich zu fliegen gekommen ist. Weil dort war es gesetzlich noch ein bisschen anders reguliert gewesen. Und mit dieser Gesetzesänderung, die dann 2017 gekommen ist, also ich habe das wirklich vorweg genommen und bin eigentlich ein bisschen ins Risiko gegangen, haben wir uns dort halt sehr frühzeitig eine gute Positionierung können erarbeiten.
Also die Gesetzesänderung war schon so geplant gewesen, halt noch nicht definitiv, und du hast da gesehen und auf die spekuliert und wirklich gesagt, hey, wir riskieren es einfach, dass wenn sie kommt, dass wir dann wirklich voll parat sind und die Besten sind und die Ersten sind, und das hat sich dann ausgezahlt.
Ja, es war eine Motion, die x Jahre schon hängig war, die im Parlament diskutiert worden ist. Und es war klar im 2015, dass es jetzt umgesetzt wird. Es war nur die Frage gewesen, wie lange dauert es, bis das Gesetz verankert ist. Also es war nicht ein 1-0-Risiko, das schwarz-weiss wäre, sondern es war eigentlich absehbar gewesen, dass es kommt. Es war ein eine Frage von der Zeit gewesen, ob es jetzt in einem halben Jahr schon im Gesetz ist oder ob es noch ein Jahr, zwei dauert. Und dort sind wir eigentlich, oder bin ich ins Risiko gegangen, indem ich gesagt habe, hey, jetzt musst du dich eigentlich positionieren, dass du bereit bist, wenn der Markt sich öffnet. Und es ist eine Nische, der 1E-Markt. Ich meine, das sind eben Einkommen, wo vielleicht 5% von der Bevölkerung kann betreffen. Also der Markt ist sehr klein eigentlich. Aber trotzdem ist er genug gross, dass es attraktiv ist, so etwas zu machen. Und gleichzeitig sind halt in dem Markt sind die Eintrittshürden sind relativ hoch gewesen, weil ein Pensionskassengründer ist nicht etwas, was man schnell in 2-3 Tagen macht und braucht auch ein bisschen Kapital, dass man das starten kann.
Also das heisst, du kannst nicht nur die 1E-Lösung machen, sondern du hast dann wirklich, du musst in dem Moment eine Pensionskasse werden und eine Pensionskasse gründen. Und dann, die Leute sind dann alle mit der gesamten Pensionskasse bei dir oder nur mit der 1E-Lösung?
Nur mit der 1E-Lösung. Das ist wie ein Zusatz, den du hast. Da bist du eigentlich wahrscheinlich bei einer Standard-Pensionskasse bis zu einem gewissen Lohnbereich. Und nachher, was übersteigend ist, das du bei uns machen.
Und du hast wie gewusst, es ist zwar ein Nischenmarkt, aber dafür ist dort viel Geld rum, oder? Also die Leute verdienen dann viel und wenn dann jemand günstig, dann geht es um grössere Beträge, also eben nicht jetzt wie im vielleicht B2C-Markt, wo es am Schluss darum geht, dass einer mal mit 1'000 Franken anfängt zu investieren.
Genau.
Aber das hat ein bisschen etwas gebraucht. Und deine These war, du kannst es digital machen, also das heisst, es geht effizienter, einfacher für die Mitarbeitenden und kostengünstiger, wie bisherige Bankenlösungen gewesen sind und darum ist es eigentlich einfach für alle sinnvoll zu wechseln, weil es ja um ihr eigenes Geld geht und der Unternehmer tendenziell ja, auch sein, oder die Entscheider ihr Geld ebenfalls in dieser 1E-Lösung haben. Also es ist für sie persönlich auch gerade besser und darum wirst du sie als Kunden gönnen. Oder was war so die These gewesen?
Ja, du hast es eigentlich relativ gut zusammengefasst. Oder? Was ich ein bisschen unterschätzt habe am Anfang ist, oder ich habe gedacht, wenn wir eine bessere Lösung anstellen, und das sollte man schaffen, wenn man sehr objektiv anschaut, oder? Weil die bestehenden Lösungen, die es gab, sind relativ teuer gewesen. Dort hat jede Bank noch jetzt hier zugelangt, dort zugelangt, hinten durch. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen ein transparentes, digitales Modell machen, wo sehr institutionell ist, dass auch die grossen Kunden sagen, hey, ja, das ist der Weg vorwärts, wo man muss gehen. Es darf nicht versteckte Gebühren oder etwas haben, sondern es muss eine faire, transparente, digitale Lösung sein. Und das hat eigentlich relativ viel Vertrauen gegeben, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit dem. Und so haben wir es dann auch wirklich umgesetzt. Und da kann ich vielleicht sagen, oder schon noch im 2016 sind wir gestartet, oder? Und jetzt, wenn so ein bisschen zurückblickend, wenn man schaut, oder? Tönt alles relativ einfach und offensichtlich, oder? Aber es ist nicht ganz so gewesen, oder? Es ist eigentlich eine Achterbahnfahrt gewesen, wie wahrscheinlich viele Unternehmer sagen, oder? Es ist immer ein Auf und Ab. Und die 100 Millionen Inflows, die wir jetzt gut im Monat haben, oder, die haben wir natürlich nicht gehabt am Anfang. Klar. Wir haben Mitte 16 haben wir gestartet und Ende 16 haben wir 7 Versicherte gehabt in der Pensionskasse, 7 Leute, 7 Personen. Und ein Vermögen in der Pensionskasse von nicht einmal 1 Million, oder? Und das haben wir schon am Anfang recht unterschätzt, oder? Weil die Entscheidungswege bei den Firmen, die sind nicht so kurz wie bei den Privatpersonen. Wenn eine Privatperson von einer Lösung überzeugt ist, dann macht er es. Aber wenn du bei einer Firma musst eine Pensionskasse diskutieren, dann gibt es immer ganz viele Leute, die mitreden. Da gibt es Verträge, die vielleicht noch 3 Jahre laufen. Und das ist etwas, was wir massiv unterschätzt haben am Anfang. Oder? Wir dachten, wir kommen viel schneller vorwärts und haben dort sicher auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Aber das Schöne war, und das ist das ein bisschen mit dem Institutionellen, was ich gesagt habe, wenn du es wirklich gut machst, wenn du die Lösung besser machst als alle anderen, die auf dem Markt sind, dann hast du eine Chance. Und bei uns war das der Fall gewesen, es war eine öffentliche Ausschreibung von der Universitätsspitaler Genf im 2017. Und wir haben uns dort an dieser Ausschreibung mitgemacht, einfach weil wir gewusst haben, was sind die objektiven Kriterien, die bewertet werden. Und wo wir die Kriterien genau studiert haben, haben wir uns eigentlich eine Chance ausgerechnet, obwohl wir noch nichts vorzuweisen hatten. Wir hatten praktisch keine Kunden gehabt. Wir konnten nicht Französisch können oder nicht gut. Also wir waren nicht präsent gewesen, darum und ihr nichts. Also es hat eigentlich alles gegen uns gesprochen. Aber einfach weil du gewusst hast, es ist ein objektiver Bewertungskatalog, wo Zugang bewertet, den du hast, eben in einem digitalen Kanal, wo du nachher Gebühren bewertest und so weiter. Dort habe ich einfach gesehen, es ist eine Chance, dass wir den gewinnen können, obwohl wir kein Name sind, oder? Mhm. Und dann haben wir dort mitgemacht und das war ein riesiger Effort, den es brauchte. Also, das habe ich wahrscheinlich 2 Monate an dem alleine gearbeitet. An dieser Ausschreibung, oder? Da gehst du eigentlich auch in die Vorleistung, weisst nicht, ob etwas daraus wird. Und dort bist du in der Konkurrenz gegen die ganz grossen Versicherungsgesellschaften und Banken, oder? Als No-Name. Mhm. Und wir haben dann gesehen, oder? Ich habe die Ausschreibung, die sie gemacht haben, sind wir eigentlich am besten eingestuft worden. Aber es hat ein gewisses Problem bereitet, weil niemand hat wollen uns das Mandat wirklich geben. Wir haben gesagt, ja, das sind die ganz Kleinen da aus Luzern raus, die können nicht Französisch, die sind nicht präsent in der Romandie, die haben kein Track Record, nichts. Und dort hat dann nachher noch der Stadtrat von Genf oder etwas hat, oder das Gremium hätte müssen noch Zusage geben oder hätte es müssen absegnen. Und die haben das x-mal verschoben, einfach weil das Vertrauen noch nicht rum war, oder? Und dort haben wir noch müssen sehr intensiv arbeiten. Wir haben ein Büro in der Romandie eröffnet, wir haben mehrere Leute dazugenommen. Und das sind so ein bisschen die Start-up-Erfahrungen, die man halt macht und extrem intensiv sind und rückblickend auch sehr schön. Und wir haben dort den Zuspruch bekommen, mit einem Jahr Verzögerung, eben weil sich gewisse Leute schwer da haben. Aber das ist dann so ein bisschen wie ein Stempel gewesen, den wir bekommen haben, dass das funktioniert, dass das gut ist. Und nachdem ist es relativ schnell vorwärts gegangen, weil da sind auf einmal etwa fast 400, 500 Ärzte, die gut verdienen, die Kaderlösung bei uns kommen. Und wenn du das kannst vorweisen, dann kommst du vom einen Referenzkunden, kommst du zum nächsten. Also es ist wie so ein wichtiger Grosser gewesen, den wir gebraucht haben. Und das hat sicher sehr viel Rückenwind gegeben.
Ja, und ich glaube auch eben, wenn die öffentliche Ausschreibung, die ja objektiv ist, günstig, dann zeigt ja auch das nicht nur, du hast jetzt den Kunden gewonnen, sondern hey, das ist wirklich im Detail angeschaut worden und ihr seid ausgewählt worden. Also, das gibt ja für alle anderen das Vertrauen. Heute ist es ja mehr wie nur die 1E-Lösung, aber hast du damals schon die Vision gehabt, dass es irgendwann so viel wird? Wir kommen dann später nochmal drauf. Oder bist du eigentlich schon gestartet mit, hey, ich will einfach die 1E-Lösung revolutionieren und alles andere ist auf dem Weg entstanden?
Nein, es ist wirklich auf dem Weg entstanden. Also, wir haben die Idee vom 1E gehabt. Das war ein absoluter Fokus gewesen. Aber wir haben gedacht, es geht deutlich schneller am Anfang. Wir haben auch wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass das Volumen noch ein bisschen höher sein kann, insgesamt. Und auf dem Weg, da haben wir einfach gesehen gehabt, es gibt wie komplementäre Produkte, wo viele Leute eigentlich froh wären, hätten sie das auch. Also zum Beispiel die Freizügigkeitsstiftung haben wir inzwischen zwei, die wir gegründet haben, im 2018 und im 2020. Eine Freizügigkeitsstiftung ist, wenn jemand aus einer PK rausgeht, sei es, wenn er eine Auszeit sich nimmt, einen Jobwechsel macht und noch keinen neuen Arbeitgeber hat oder keine neue PK, dann tun wir das Geld eigentlich wie zwischenparkieren auf einer Freizügigkeitsstiftung. Und das ist etwas gewesen, wo viele Kunden uns gesagt haben, hey, ich habe jetzt einen E-Plan bei euch, ich kann das selber investieren, das ist ja super. Aber wenn ich jetzt rausgehe oder wenn ich ins Ausland gehe und das Geld irgendwo muss sonst hin tun, möchte ich eigentlich die Strategie, die ich dort habe, möchte ich weiterführen. Und das ist das wie ein Bedürfnis gewesen, das immer wieder an uns herangetragen worden ist. Und das ist dann eigentlich der Startschuss gewesen, darüber nachzudenken, auch Freizügigkeitsstiftung lossieren. Und das hat sich im Nachhinein als sehr guten Entscheid herausgestellt. Es sind ja viele Kunden gekommen, die nicht jetzt irgendwie einen Zusammenhang vom 1E hatten, sondern es ist wie ein neues Produkt, das ein alleinstehendes Produkt eigentlich war, das extrem gut funktioniert hat und wo wir auch sehr guten Zulauf haben.
Nochmal ein bisschen vorher, also jetzt einfach bei der Gründung an sich, du hast gesagt, eben nach einem halben Jahr 7 Kunden, nicht einmal 1 Million Kapital. Wie habt ihr euch das damals finanziert? Habt ihr Investoren gehabt? Ist das noch ein Nebenprojekt gewesen? Oder wie habt ihr können der Runway auch hat, bis überhaupt endlich mal ein Umsatz generiert worden ist?
Ja, es ist, ich bin dort, das muss ich sagen, ich bin in einer privilegierten Situation gewesen. Ich habe in der Finanzbranche gearbeitet, ich habe relativ gut verdient, ich konnte dort ein gutes Polster auf die Seite tun und eigentlich von dem können relativ lang zehren. Ein bisschen schwierig ist es gewesen, oder? Der erste Mitarbeiter ist dazugekommen im August 2016. Der Ivo, der das auch sehr stark vorwärts treibt, heute CEO ist bei uns. Und auch dort, oder, hast du diskutieren, weil das ist eigentlich dein eigenes Geld, das du in Firma aufsetzt und dann zahlst du eigentlich vom Kapital, das du reingeschossen hast, fast von außen zahlen, oder? Ohne dass du Erträge hast. Und der Ivo hat auch einen sehr guten Job gehabt vorher und er hat nachher noch einen Bruchteil verdient, oder? Also, da haben wir wirklich die ersten paar Jahre haben wir uns die Kosten auch versucht, so minimal zu halten, also tief zu halten wie möglich. Und so haben wir es eigentlich geschafft, relativ weit zu kommen, ohne Einnahmen. Wir haben dann aber gleich im 2017, also nach etwa 1,5-2 Jahren, haben wir gesagt, wir möchten eine kleine Finanzierungsrunde. Und die Runde haben wir vor allem auch gemacht, um ein bisschen das Netzwerk an uns zu binden. Also wir haben dort einige spannende Kontakte gehabt, wo wir gesagt haben, die hätten wir gerne dabei auf unserem Weg, wo wir möchten, weil die viele Türen können öffnen. Und dann haben wir eine Finanzierungsrunde gemacht, haben wir rund 420'000 Franken, haben wir, glaube ich, reingeholt. Mhm. Und das ist eigentlich die einzige Runde gewesen, die wir je gemacht haben. Jetzt nicht nur mit dem Gedanken, Finanzen zu holen, sondern vor allem das Netzwerk an uns binden. Das war so ein bisschen der Hauptfokus gewesen. Und ab 2019 sind wir eigentlich profitabel unterwegs gewesen. Oder sind wir profitabel unterwegs, jetzt seit 5 Jahren. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was unsere Ideen anzeigt. Oder? Dass wir geben den Franken eigentlich erst aus, wenn wir ihn eingenommen haben. Und wenn du vergleichst ein bisschen auf der Landschaft oder wenn du etwas im Finanzbereich lossieren willst, dann kannst du 2 ganz unterschiedliche Wege machen. Du kannst einen Weg machen, dass du versuchst, möglichst viel Geld reinzuholen. Du machst es über das Marketing, machst es mit Gebühren, irgendwie Zwischenhändler, Anführungsschlusszeichen, zu incentivieren, dass sie dein Produkt fördern, kannst an jedem Award irgendwie teilnehmen. Oder du kannst es bottom-up machen, kannst aufs Produkt setzen und einfach ein Produkt schaffen, bis es das beste Produkt ist. Und wenn du das machst, kommst du über die Zeit automatisch an Kunden. Ich bin überzeugt, ich glaube, ein gutes Produkt ist das beste Marketing, aber es braucht halt länger. Und wenn du nicht unter Zeitprodukt bist, ich meine, wenn du die Tech-Unternehmen in den USA oder so anschaust, oder dort geht es immer darum, Time to Market ist alles. Du musst möglichst schnell sein, weil der Erste gewinnt, oder? Mhm. Aber das ist jetzt hier in dem Bereich, wo wir tätig sind, haben wir nicht das Gefühl, dass das entscheidend ist, sondern wir wollen etwas langfristig aufbauen und wir arbeiten extrem am Produkt. Und ich komme wahrscheinlich alle 2 Wochen eine Anfrage für einen Award über irgendwie da etwas gewinnen und dort Dinge präsentieren. Und ich sage eigentlich alles ab, weil ich will meine Zeit nicht für das investieren, sondern ich will ins Produkt investieren, ich will es für Kunden investieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Idee noch, dass wir sehr bottom-up getrieben sind und Schritt für Schritt eigentlich das umsetzen, wo wir überzeugt davon sind.
Freue ich mich umso mehr, dass du heute mit mir redest und da trotzdem natürlich ein bisschen Werbung machst.
Es ist mir gesagt worden, ich muss ein bisschen an dem arbeiten. Das versuche ich jetzt auch in den nächsten Monaten und Jahren.
Aber also mega krass, eben jetzt, wenn du es mit heutigen Startups vergleichst oder diesen Zahlen vergleichst, mit 420'000 externem Funding, irgendwie jetzt 3 Milliarden verwaltetes Vermögen zu haben, hey, gratuliere, also mega krass, definitiv. Danke. Sehe ich es aber richtig, dass ein grosser Erfolgsfaktor auch ist, dass ihr eben nicht B2C eigentlich losgegangen sind, sondern B2B, wo du zwar längere Prozesse hast, aber Marketingkosten in dem Sinn sind natürlich ganz anders. Du hast eher Verkauf und Sales, also, wo du halt irgendwie musst angehen. Mhm. Aber dann bringt es dir ja auch gar nicht irgendwie, wenn du überall präsent bist, weil am Schluss musst du bei diesen paar grossen wenige Firmen, die du angehen willst, wo es überhaupt in Frage kommt, musst du präsent sein und dort halt einen längeren Sales-Cycle durchmachen. Dafür hast du nachher grössere Aufträge. Ist das schon ein Erfolgsfaktor? Also auch, nochmal anders gesehen, ich habe letzte Statistik gesehen, direkt, was auch darum gegangen ist, so Startups und Bewertungen von Startups und Erfolg von Startups. Und eigentlich ist der Bereich, der am erfolgreichsten ist, aktuell ist eigentlich B2B-Software. Mhm. Und nicht der Endkunde, sondern eben ja eigentlich Businesskunden akquirieren. Ist das schon ein Erfolgsfaktor gewesen für euch?
Ist ein wichtiger Rückblick. Das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor gewesen. Bin ich überzeugt. Es ist nicht nur das, was du sagst, eben mit Marketing, sondern es ist auch von der Qualität her, wirst du aus meiner Sicht gezwungen, noch ein anderes Level anzubieten oder zu erfüllen. Also ich kann dir ein Beispiel sagen, oder? Wenn wir eine angelsächsische Firma anschliessen bei unserem 1E-Plan, dann hast du dort Vorgaben, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also wir haben letztes Mal InfoSec Assessment gehabt, das heisst Information Security, also wie du Cyberrisiken handelst. Und da kommt ein Fragenkatalog von 220 Fragen, die du musst beantworten. Und ich verstehe gleich noch einige Sachen von Technologie, aber dort hat es Fragen darunter gehabt, da muss ich sagen, die habe ich nicht einmal verstanden im Ansatz, was das jetzt bedeutet, oder? Mhm. Und dort zwingt es dich halt schon, oder das B2B-Business zwingt dich schon, das sehr, sehr gut zu machen, auf allen Seiten, qualitativ auf der Beratungsseite, oder? Wenn du mit HRs von grossen Companies redest, wie du was machst, wie du die Leute begleitest, wie du beratest. Und ich glaube, das pusht dich auf ein nächstes Level rauf. Mhm. Und rückblickend würde ich sagen, ist das für die Qualität vom Produkt, das wir heute haben, ist das wie mitentscheidend gewesen, dass wir das so gemacht haben, auch von der IT-Infrastruktur, wie wir heute aufgesetzt haben, hoch verfügbar und so. Ich glaube, da würden andere Fintechs relativ staunen, wenn sie bei uns ein bisschen würden, unter die Haube mal schauen, was wir da alles eigentlich aufgebaut haben.
Okay. Jetzt hast du vorhin gesagt, zuerst sind dann die Freizügigkeitsstiftungen dazugekommen. Warum sind da zwei? Also warum hast du im 2018 die erste und dann zwei Jahre später nochmal eine gemacht? Was gibt es da für einen Grund, dass eine nicht reicht?
Das ist ein spezieller Grund. Es gibt sogenanntes Splitting von einer Pensionskasse. Das heisst, wenn jemand einen Arbeitgeberwechsel macht und das Geld aus der Pensionskasse auszahlen will, hat man einmalig, bei der Auszahlung hat man die Möglichkeit, das auf zwei Stiftungen aufzuteilen. Das nennt man eben das PK-Splitting. Und das ist wirklich aus einem Kundenbedürfnis entstanden, dass Kunden gesagt haben, hey, sie möchten das nicht auf einen Topf, nicht auf eine Lösung bei uns einzahlen, sondern sie möchten wie zwei verschiedene haben, das aufgeteilt haben. Und das ist rein aus dem Kundenbedürfnis haben wir das nachher entsprechend losiert.
Also dann können Kunden nachher in diesen zwei Stiftungen unterschiedlich investieren auch und so nochmal anders
angehen? Ja, es ist nicht nur so unterschiedlich investieren, oder schlussendlich ist es mehr ein steuerlicher Grund, warum dass man so etwas macht. Steuerlich und Risikodiversifikation hat eigentlich der Gesetzgeber vorgesehen, dass man nicht alles Geld bei einer Stiftung muss haben, hat man im Gesetz zugelassen, dass man es aufteilen kann. Heute möchte das viel aus steuerlichen Überlegungen, das auf zwei Gefäße aufzuteilen, weil du kannst das Geld nachher aus der Freizügigkeit kannst du, oder aus einer Freizügigkeitsstiftung kannst du zwischen 60 und 70 kannst du beziehen und du kannst immer nur einen ganzen Topf beziehen. Aber wenn du natürlich zwei Töpfe hast, kannst du das staffeln auf verschiedene Jahre. Du musst nicht alles in einem Jahr beziehen. Dann hast du den Vorteil, dass du die Liquidität ein bisschen besser kannst managen, so, wenn du etwas brauchst. Und der zweite Vorteil ist der Kapitalbezugssteuer, die du hast. Also wenn du das rausnimmst, kannst du unter Umständen die Progression, die du hast, in einigen Kantonen kannst du ein bisschen brechen. Weil du nimmst dann nicht einen ganz grossen Topf raus, sondern hast zwei eigentlich und dann hast du steuerlich hast du, eine attraktivere Besteuerung.
Da hat ja der Bundesrat komische Pläne mit dieser Steuer. Aber auf das müssen wir nicht eingehen. Das wird, glaube ich, den Rahmen sprengen. Und kannst du maximal zwei Splitting, also in der dritten Säule, Säule 3a, hast du ja eigentlich, das heißt, du machst wie fünf Konten, genau, dass du über fünf Jahre kannst auflösen. Könntest du das auch in Freizügigkeit oder ist Splitting auf maximal zwei wie gesetzlich regulatorisch beschränkt?
Splitting ist beschränkt bei einem Austritt aus der Pensionskasse auf zwei, dass du auf zwei kannst aufteilen. Du hast aber andere Möglichkeiten, wenn du zum Beispiel mit 263 eben statt 100% hast du noch 60-70% arbeiten und dann hast du die Möglichkeit, auch wieder wie ein Splitting zu machen oder einen Teil aus der Pensionskasse rauszunehmen. Also es gibt dort verschiedene Varianten, aber das geht dann schon eher in die Steuer- und Finanzplanung.
Genau, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Also mit ISA gestartet, dann eigentlich aus Kundenbedürfnis die Freizügigkeit mit angeboten und dann ist die dritte Säule, eben Säule 3a noch dazugekommen, ist das richtig?
Genau, die Säule 3a ist im 2020 dazugekommen. Da haben wir mit dem einfach so ein bisschen den Vorsorgebereich können komplettieren, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt ein ISA, also eine PK-Lösung, wir haben die Freizügigkeit, um das Geld zu parkieren und 3a war eigentlich der Schritt ins B2C-Geschäft gewesen, wo wir dort damit gemacht haben.
Und habt ihr dann in einem ersten Schritt auch bestehende Kunden, die quasi mit der 1E-Lösung happy gewesen sind, in der Freizügigkeit happy gewesen sind, nachher noch als direkte Kunden gewonnen, nicht jetzt eben über den Arbeitgeber? Ist das so der erste grosse Inflow gewesen in die Säule 3A, weil die gewusst haben, hey, es funktioniert, ich bin happy, ein geiles Produkt, ich wechsle jetzt dorthin? Oder habt ihr da schon das Ziel gehabt, externe Leute nochmal zu finden?
Nein, es war schon das Ziel gewesen, externe Leute zu finden für das, weil wir sind mit, ich sage jetzt mal Cross-Selling, das ist etwas, was wir nicht sehr aktiv machen wollen. Wir wollen unsere Lösungen zeigen, wir wollen sie anbieten, aber wir wollen nicht Leute zu stark pushen. Weil du musst dir vorstellen, wenn du über einen Arbeitgeber irgendwie eine Vorsorgelösung hast und dann wirst du plötzlich noch mit 3a Newsletters zugespammt. Ich glaube, das willst du nicht haben, wenn du neu mit schaffst. Oder darum sind wir dort sehr vorsichtig, wie wir unsere Produkte bewerben. Was wir gemacht haben, wir haben wie eine App entwickelt, wo alles in einer App drin ist. Also wenn du dort drin bist, deine Sachen verwaltest, dann siehst du, es gibt noch mehr und ich könnte. Aber wir wollen von unserer Seite nicht zu pushen sein. Ich glaube, das würde nicht akzeptiert werden von den Firmen. Aber das Ziel von uns ist natürlich schon, dass wir die Kunden sehr umfassend betreuen können und das ist der Weg, den wir eigentlich machen. Also mit der Anlagelösung für das freie Vermögen, das wir noch lossiert haben, ist natürlich auch das Ziel, dass die Leute, die eigentlich das PK-Geld beziehen, dass sie es sehr ähnlich weiter anlegen können bei uns und bei uns in dem ganzen Kreislauf bleiben. Also das ist schon so beabsichtigt. Was interessant ist bei uns, oder, du hast Kunden mit vor allem aus dem ICT-Bereich mit sehr guten Löhnen. Und das sind natürlich für alle Banken, für alle Vermögensverwalter sind das sehr attraktive Zielkunden. Also wir sind bereits bei denen und wenn wir dort, ich sage, eine gute Arbeit leisten, ein gutes Produkt haben und die Leute, ein bisschen, also die Kunden ein bisschen zu Fans von unserer Lösung machen, dann ist es relativ naheliegend, dass vielleicht einer sagt, hey, ich habe sonst im Privaten noch etwas, möchte das auch irgendwie ähnlich anlegen oder vergleichbar anlegen und nachher die Lösung bei uns macht. Und ich glaube, über die Zeit profitieren wir sehr stark davon. Wir machen es im Moment nicht sehr aktiv, dass wir es nicht sehr pushen, aber so ein bisschen im zwischen den Zielen oder wenn man die App nutzt, dann sieht man, hey, da gibt es eigentlich noch mehr. Und das ist sicher auch ein Erfolgsfaktor für die Zukunft, der wichtig sein wird.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch/firma-gründen. Ja, und jetzt ja ganz neu, seit ein paar Monaten auch noch wirklich einfach freie investieren, wo eigentlich jetzt nicht Vorsorge an sich ist, sondern wirklich einfach die Säule 3b, kann ich bei euch investieren. Das ist ja auch, sage ich jetzt, wo viele Fintechs aktuell eigentlich wollen machen, oder? Genau der Bereich. Warum gehen ihr jetzt noch dort rein, eben, weil ihr die Kunden schon habt, wo Vermögen da ist, und warum solltet ihr dann zu einem anderen Startup wechseln, wenn es euch schon gibt und schon länger gibt und sie schon euch kennen? Oder, ist es einfach der Weg hin zu, ich sage jetzt eigentlich, einer richtigen Bank, wo wirklich am Schluss eine Bank ist und nicht mehr in dem Sinne nur das Fintech? Warum das noch?
Ja, es ist beides, oder? Wir überlegen tagtäglich, wie können wir unsere Lösung besser machen, was können wir noch anbieten. Und das ist auch der Weg zur Bank. Also das sind wirklich die zwei Sachen. Und die Lösungen, die wir anbieten, sind oftmals von einem Kundenbedürfnis getrieben. Also wir haben viele ICT-Kunden, die sagen, hey, sie finden es super, wie wir es machen, wie sie ihre Vorsorge flexibel anlegen können, aber haben wir nicht auch etwas fürs Private, oder? Und da ist die Idee auch immer mehr gewachsen. Wir haben geschaut, wie wir es machen können. Und dort war sicher der Anspruch gewesen, dass wir es wieder alleinstehend eine gute Lösung anstellen können, die die Leute eigentlich nicht, weil sie schon eine Lösung haben, sondern wegen dieser Lösung auch zu uns kommen. Also jede Lösung, die wir lancieren, muss alleinstehend, muss sie funktionieren. Und das war die Ambition gewesen, und ich glaube, wir haben das hier ein gutes Produkt können auf den Markt bringen. Im Moment haben wir dort auch einen sehr guten Zulauf. Also es sind sehr viele Kunden, die sich hier onboarden. Von den Beträgen her ist es noch kleiner als die anderen Lösungen. Viele Leute setzen dort Sportpläne auf und mit kleineren Beträgen von investieren. Und ich glaube, das ist sehr gut, langfristig so etwas aufzusetzen und auch für die Leute, die sich mit diesen Themen noch nicht so stark vertraut sind, so ein bisschen mit dem hintasten und Schritt für Schritt eigentlich ihre Sportpläne aufbauen.
Was fehlt noch auf dem Weg zu der Bank?
Also es fehlen auf Produktseite fehlen natürlich ein paar Sachen, die wir möchten anbieten möchten. Und auf der anderen Seite, auf der Strukturseite, fehlt auch noch ein bisschen etwas. Wir sind lizenziert von der FINMA als Wertpapierhaus. Und das ist eine Lizenzstufe, die relativ neu schon bei einer Bank ist. Also es gibt verschiedene Lizenzen. Es gibt die Banklizenz, es gibt eben die Wertpapierhauslizenz, es gibt Vermögensverwalter, die viele machen. Und wie höher, dass man raufgeht in dieser Bewilligungsstufen, wie intensiver ist man überwacht, wie größere Strukturen muss man intern aufsetzen. Und mit dieser Struktur, die wir jetzt haben, sind wir schon relativ nahe bei einer Bank. Also wenn du schaust, was du an Risk and Compliance musst intern haben, für ein Wertpapierhaus zu betreiben, also das ist das, was wir machen. Das ist unglaublich, oder? Ich sage, wir haben jetzt eine Struktur aufbeigestellt, die für etwa 200 Leute gedacht wäre aus meiner Sicht. Wir sind jetzt vielleicht 25, 30 Leute bei uns. Jetzt geht es darum, in die Struktur reinzuwachsen, weil was du an Risk- und Compliance-Themen musst abdecken, das geht extrem weit. Und nachher auf die Stufe Bank raufzugehen, hast du eigentlich die gleichen Strukturen. Du musst sie vielleicht einfach noch ein bisschen besser bestücken vom Personal und ein paar zusätzliche Tasks vielleicht noch abdecken oder zusätzliche kleinere Bereiche. Aber die Grundstruktur haben wir eigentlich mit dem aufgebaut. Also, es ist ein bisschen die Strukturseite, oder, wo wir eigentlich auf einem Weg sind, Richtung Bank. Nachher auf der Produktseite machen wir so ein bisschen die Überlegung, was sind die finanziellen Bedürfnisse, die die Leute haben, was sind im Alltag Sachen, die es brauchen. Und da haben wir eigentlich so ein bisschen 5 Kernbedürfnisse identifiziert. Das erste ist Vorsorge, die wir abgedeckt haben. Das bieten wir an, das ist eigentlich ausgebaut. Nachher das zweite Bedürfnis ist Investieren. Das haben wir eigentlich auch jetzt abgedeckt mit der Lösung, die wir lanciert haben. Das dritte Bedürfnis, das wir sehen, ist Sparen. Das ist ein reines Konto, das du eigentlich brauchst, wo du eine Verzinsung getroffen hast. Nachher ist Finanzieren, das vierte Bedürfnis. Das heisst, wenn du mal eine Hypothek brauchst. Und das fünfte Bedürfnis ist nachher Zahlen oder ein Zahlungsverkehr. Dass du Konto, Karte kannst verbinden und das alles. Und das sind die Sachen, die wir abdecken wollen. Also die 3, die dazukommen, Konto, Karten irgendein ist. Und eine Finanzierungsmöglichkeit, dass du die Hypothek kannst machen, das würde sich natürlich sehr gut in unsere bestehenden Sachen integrieren, oder? Das könntest du alles aus einer App ausmachen, wenn du schon Vorsorgekund bist, nachher noch eine Hypothek brauchst, dann kannst du vielleicht das Vorsorgevermögen verpfänden, also dort hast du ganz viele Sachen, die du kannst miteinander verknüpfen und die bestehenden Produkte durch das auch noch einmal besser machen. Mhm. Also ich glaube, das ist wie spannender daran. Du musst nicht nur ein neues Produkt machen, sondern du machst das Bestehende, das du hast, machst du noch eins besser, weil du einem Kunden noch etwas zusätzlich kannst anbieten. Der Kunde muss es natürlich nicht nehmen, aber so kannst du natürlich noch eins um das nächste Level aufgehen.
Und den ganzen Prozess wollt ihr aber eigentlich wirklich mit eigenem Geld, also mit dem, was ihr Gewinn macht, mit dem bestehenden Geschäftsmodell aufbauen und nicht jetzt wieder Time to Market so schnell wie möglich und Investoren suchen, sondern ja, bottom-up, eigenes Geld zuerst erwirtschaften und dann in die Entwicklung fliessen
lassen. Genau. Also das ist so ein bisschen, eben wie schon gesagt, das ist unsere DNA, oder? Wir machen es sehr bottom-up getrieben. Wir geben den Franken erst aus, wenn wir ihn eingenommen haben. Und wir sind jetzt trotzdem, dass es sehr gut läuft, oder dass wir sehr einen guten Geschäftsgang haben, auch in diesem Jahr, werden wir nicht übermütig und geben Geld für Unnötiges aus, sondern sind immer noch sehr fokussiert, werden das auch bleiben, auch in den nächsten 10 Jahren, bin ich überzeugt, und versuche das Geld eigentlich zurückzuhalten, um das Kapital oder die Kapitalanforderungen zu erfüllen von der FINMA. Für eine Bank brauchst du gemäss Gesetz, oder gibt es ein Mindestkapital von 10 Millionen, das du brauchst. Das ist aber einfach gemäss Gesetz die Kapitalanforderung. Die FINMA leiten, wenn du den Geschäftscase, also den Business Case vorlässt, tun sie Eigenmittel selber definieren, die du musst bringen. Und da hört man eigentlich seit Jahren, dass unter 20 Millionen musst du eigentlich nicht auf Bern gehen, dein Projekt vorstellen. Also die Eigenmittelvorschriften sind 20 Millionen plus. Und bei uns, ich gehe davon aus, weil wir das Geschäft doch recht einschränken, wenn du eine normale Bank anschaust, was die alles anbieten, Firmenkredite und so weiter, ich meine, wir machen ein sehr eingeschränktes Geschäftsmodell mit noch recht überschaubaren Risiken, die wir anstreben, und dort gehen wir schon davon aus, dass 20 Millionen eigentlich müssen länger.
Und wo sind ihr heute? Oder wie du sagst, es ist ein guter Geschäftsgang, kannst du etwas dazu sagen?
Ja, wir wollen. Also wir haben so verschiedene Mal auch schon kommuniziert, wo wir etwas stehen. Ich glaube, das soll auch, wenn wir uns auch versuchen zu unterscheiden über die Zeit, wir wollen eine transparente Bank sein. Das gibt es eigentlich heute noch nicht in der Schweiz. Aber wir wollen eigentlich alle Zahlen offenlegen. Das heisst, dass jeder auch sich ein Bild machen kann, wie solid dass wir aufgestellt sind. Nicht, dass es irgendeine Überraschung gibt, wie wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, bei verschiedenen, auch kleineren Banken. Ich kann vielleicht noch ausholen, oder? Auch mit der Verzinsung. Das ist immer so ein Spiel, das die Banken machen. Du wirst eigentlich immer ein bisschen über den Tisch gezogen, dass wenn die Zinsen aufgehen, auf deinem Konto hast du das erst irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Wenn die Zinsen runtergehen, tun sie aber die Banken auch gerade bei deinem Konto anpassen. Mit dieser Zinsmarge, oder? Das ist nie genau ganz klar und es ist immer versteckt, wo die Bank eigentlich relativ gut verdient. Und auch dort machen wir einen anderen Ansatz. Wir haben eine Cash-Lösung in der Freizügigkeitsstiftung und im 3a lossiert, wo wir sagen, der Zins ist an SNB-Zins gekoppelt. Mhm. Also der Zins, den die Nationalbank eigentlich festlegt, der kurzfristig, den geben wir den Kunden weiter, abzüglich unserer Gebühren, die wir verlangen für die Lösung. Mhm. Wir glauben, das ist ein faires Modell, das ist ein transparentes Modell und das Transparenzsein, das wollen wir eigentlich überall durchziehen. Und mit den Zahlen, wir haben die letztjährige Zahl ausgewiesen, haben wir einen Gewinn von knapp 4 Millionen gehabt, also 3,8 sind es, glaube ich, gewesen. Und jetzt in diesem Jahr gehen wir etwa gegen die 6 Millionen Gewinne aus. Da sollten wir jetzt Ende Jahr bei einem Eigenkapital etwa von 13 Millionen sein. Davon ausgehend, dass das nächste Jahr wahrscheinlich mit dem Wachstum noch ein bisschen besser dürfte sein, sollten wir die 20 Millionen bis Ende 2025 erreichen können.
Wenn jetzt du vergleichst du ein bisschen Zahlen jetzt mit vielen heutigen Startups, die ja teilweise Bewertungen ja, also noch weit weg von Rentabilität, eben einfach mal viel Planzahlen, aber Bewertungen in schöner zweistelliger Millionenhöhe machen. Vergleichst du das ein bisschen und denkst dann manchmal so, dann hätte ich ja mein Vermögen den und den Wert? Oder ist dir das völlig egal?
Nein, es ist mir eigentlich relativ egal. Also ich meine, wir haben eine Vision, die wir umsetzen wollen. Wir wollen eine Bank machen, eine Bank von einer anderen Art. Also, dass wir wirklich etwas Neues haben. Eben die Verlässlichkeit, die uns wichtig ist, dass wenn du bei uns ein Angebot hast, dass du weißt, es ist etwas Gutes. Es ist nicht irgendwo, wo wir noch sonst zulängen hinterher, sondern das ist eigentlich die Vision, die wir machen wollen. Wirklich eine Bank auf beide Stellen, wo es noch nicht gibt. Mhm. Und ich glaube, das ist das übergeordnete Ziel. Und ob jetzt auf dem Papier das so und so viel Wert hat, das ist uns eigentlich relativ egal, weil wir auch keine Finanzierungsrunden machen. Es bringt uns persönlich auch nichts, es bringt mir nichts, wo beteiligt ist. Mhm. Sondern es ist eigentlich auf dem Papier, oder? Und wir wollen wirklich eigentlich den Business Case jetzt versuchen, gross zu machen.
Und du möchtest den ganz langfristig auch bei dir behalten? Also weißt du, dass dann am Schluss die Bank auch bei dir ist? Oder sagst du vielleicht, hey, in 10, 15, 20 Jahren irgendwann einmal einen Börsengang oder irgendwas könnte auch noch sein, wie man es ja sonst von anderen Banken kennt?
Das ist schwierig, so weit rauszuschauen, oder? Ich glaube, wir sind extrem committed, was vorantreiben, das langfristig zu machen. Es macht uns extrem Spass. Also es gibt keinen Tag, wo wir sagen, es ist langweilig oder es läuft nichts. Und ich arbeite auch gerne. Also von dem her habe ich nicht das Ziel, in den nächsten 10 Jahren etwas daran zu ändern. Und wir haben noch so viele Sachen, die man machen kann, so viele Sachen, die, ich sage jetzt, andere nicht gerade so gut machen, wo man besser machen kann. Und das spornt uns Tag für Tag an. Mhm. Und ich habe das mal mit meiner Frau diskutiert. Sie hat auch schon gesagt, ja, was sind eigentlich Ziele, müsstest oder wotschen und so. Und dann haben wir gesagt, okay, look, eigentlich gefällt es uns extrem gut da. Da haben wir uns entschieden, noch einmal Kind zu haben, wo kürzlich der Fall war, wo wir glücklich noch einmal älter geworden sind von Zwillingen. Und dann habe ich mich auch committed gesagt, look, die Kinder wachsen jetzt hier auf, also 10, 15 Jahre ziehen wir das jetzt sicher Vollgas so weiter, weil es auch Freude und Spass macht. Und nachher müssen wir schauen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst, oder ich werde relativ oft angegangen von möglichen Investoren, sogar von grossen Versicherern, die schon wollen, Übernahmen, Gespräche von Starten und so solche Sachen. Da blocken wir eigentlich gerade am Anfang ab, weil wir das Gefühl haben, es wäre nicht gut für unsere Kunden. Weil schlussendlich, wenn du irgendwie Investorengruppen hast, die einfach rein auf Gewinnmaximierung arbeiten, dann kannst du das Angebot, das du jetzt eigentlich hast, wo du stolz drauf bist, wo du selber das für dich nutzt, wo du sagst, hey, das ist so, muss es sein. Das wird verändert, oder? Da wird irgendwie eine FX-Gebühr rausgenommen und all das Zeug. Und das ist nicht unser Weg. Unser Weg ist eine verlässliche Bank von der Zukunft auf beide Stellen. Und ich glaube, da müssen wir das auch versuchen oder müssen wir das in den eigenen Händen behalten können. Mhm.
Und es geht dir gut genug, dass du nicht darauf angewiesen bist, dass du jetzt einen Exit herbringen musst, sondern dass du einfach selber sagst, hey, aus dem Cashflow raus, kann ich mir einen schönen Lohn rausnehmen und das ist okay.
Das ist eine super Situation, die wir haben, oder? Dass wir eigentlich ein bestehendes Geschäft haben, wo super gut läuft und jetzt eigentlich die weiteren Sachen können aufbauen können. Und von diesen 25, 30 Leuten, die wir haben, oder, richtig im Tagesgeschäft involviert, würde ich sagen, sind vielleicht 8, 9 Leute und der Rest ist wirklich am Weiterentwickeln von der Lösung. Also das ist eine Top-Ausgangslage, die wir haben, dass wir wirklich da noch relativ viel werden können bewirken über die Zukunft.
Wir gehen nachher noch auf die Geschichte, Familie und außerhalb vom reinen Unternehmertum. Aber kannst du zuerst jetzt noch mal wie zusammenfassen für dich, was sind wirklich die Erfolgsfaktoren gewesen über die letzten 8-9 Jahre, wo dazu geführt hat, dass es heute so gross ist, dass es so wenig Funding gebraucht hat, um so gross zu werden. Was hat das ausgemacht? Wie ist das möglich gewesen?
Also ein Erfolgsfaktor ist sicher eben, dass wir uns in einer Nische positioniert haben mit euren Einstiegshürden. Also ich glaube, das war auch ein bisschen Glück gewesen, einfach dort, wo wir in dem Bereich tätig waren. Dass dort, wenn du agil unterwegs gewesen bist, schnell unterwegs gewesen bist, hast du einen Unterschied machen zu anderen Anbietern, die sehr träge sind in dem PK-Markt. Dann ist es eine extrem harte Arbeit. Also es ist in den ersten Jahren 2016, wo die Ivo dazugekommen ist, wir hatten viele Wochen gehabt, wo wir zusammen über 100 Stunden gekrüppelt haben, Samstag, Sonntag auch. Also es war her gewesen, und das zu machen, ohne eigentlich einen Ertrag zu haben. Oder? Es ist wie so eine extrem schwierige Phase, weil du musst eigentlich noch mehr geben, dass es zu fliegen kommt, musst noch mehr Einsatz geben, aber du siehst keinen Ertrag auf dieser Seite. Und das ist tough, oder? Weil du musst wie so durch das Ganze. Oder? Und das ist vielleicht eine Phase von ein, zwei Jahren gewesen. Weil jeder Businessplan, der gemacht wird im Unternehmertum, ist immer schneller, oder? Du denkst immer, ja, es kommt und das läuft und dieses. Und das ist, glaube ich, die schwierige Phase, die viele Unternehmer auch aufgeben, oder? Weil sie einfach denken, hey, nein, es ist gleich nicht das. Aber wenn du vom Produkt überzeugt bist und weisst, es funktioniert, dann musst du einfach dort noch eins mehr reingehen. Und das ist schon ein bisschen die schwierigste Zeit gewesen, glaube ich. Ohne dort wirklich Erträge zu haben, so einen Einsatz zu geben. Und bei mir war es im 2017, bin ich das erste Mal Vater geworden. Es war nicht ganz einfach gewesen in dieser Zeit. Der erste Bub, den wir hatten, ist, ich würde sagen, nicht der pflegeleichteste gewesen. Und meine Frau hat mir dort extrem den Rücken freigehalten. Also es ist etwas, wo ich sehr dankbar bin. Und sie ist sicher auch, auf dem Erfolg, den wir hatten, ist das sicher auch ein wichtiger Punkt gewesen, dass dort die Unterstützung so stark gehabt. Mhm. Nachher ist es ganz entscheidend, ist sicher das Team, oder? Dass du die richtigen Leute um dich herum kannst scharen. Und dort habe ich auch ein extrem Glück mit den Leuten, die ich um mich herum habe. Also das sind Unternehmer im Unternehmen, die das eigenständig weitertreiben, wo man kann einen Knochen anrühren kann und die machen etwas Unglaubliches daraus. Also das ist sicher einer von den ganz wichtigen Punkte, die
guten Leute. Wie hast du die Leute bekommen? Also, eben, du hast vorher gesagt, der erste Mitarbeitende, du ja selber auch, oder eben vorher sehr gute Jobs gehabt. Mhm. Das macht es ja noch schwieriger, wenn du irgendwie eigentlich immer die Opportunitätskosten siehst und denkst, ich könnte mich noch nicht anstellen lassen und hätte den Lohn und jetzt arbeite ich da 100 Stunden in der Woche und komme gar nicht über. Wie hast du denn die guten Leute gefunden, wo ich gehe jetzt davon aus, auch tendenziell am Anfang sicher müssen verzichten auf etwas im Vergleich zu, wenn sie jetzt bei einer Grossbank geblieben wären oder einer Privatbank oder einem Hedgefonds oder was auch immer. Wie hast du dich zu dir gebracht?
Es ist unterschiedlich. Es ist der Ivo, wir haben zusammen gearbeitet beim früheren Arbeitgeber und er hat mich einfach gekannt, ich auch ihn gekannt. Und das hat einfach funktioniert. Oder? Wir haben einander vertraut, wir haben gesehen, wir haben beide ein höchstes Tempo, das wir anlegen können, hohe Leistungsbereitschaft. Und das hat irgendwie gematcht. Und ich habe ein Jahr eben die Vorarbeit geleistet. Eigentlich das aufbauen, die Stiftung aufbauen. Und dann im Ivo detailliert aufzeigt, hey, schau, was ist das Ziel, was ist der Plan? Und ihn eigentlich können mit dem auch mitmotivieren, das zu machen. Und er hat den Business Case sehr gut gekannt, weil er vorher in diesem Bereich gearbeitet hat und hat das Potenzial einfach gesehen. Und so konnte ich ihn eigentlich gewinnen. Und nachher die weiteren Leute sind eigentlich aus dem Netzwerk von uns gekommen. Wo wir sonst auch schon irgendwo gekannt haben, wo uns gekannt haben. Also die ganze GL ist eigentlich ein Netzwerk von Leuten. Und wenn wir in die Firma schauen, haben wir von diesen 30 Leuten, würde ich jetzt sagen, so über den Daumen, etwa 20 Leute sind aus dem Netzwerk rekrutiert worden. Bekannte von dem oder von diesem. Und über Stellen oder Stellenausschreibungen sind vielleicht eben ein Viertel von den Leuten, ein Drittel bis ein Viertel von den Leuten zu uns gestossen.
Und durch die Leute sind die incentiviert auch, haben die irgendwie eine Beteiligung, die sie können erarbeiten an der Firma, dass sie, also mittlerweile machen sie einen schönen Gewinn und können wahrscheinlich dementsprechend Löhne zahlen, aber ganz am Anfang kannst du als Startup tendenziell nicht einen Marktlohn zahlen. Hast du denn die Leute eben irgendwie so können daran binden mit der Beteiligung, dass sie sagen, langfristig kann sich da auszahlen?
Das ist in der ersten Phase so gewesen, dass wir die Leute, die bei uns waren, beteiligt haben, ja.
Aber mittlerweile nicht
mehr. Mittlerweile sind wir eigentlich so weit, dass wir das nicht mehr machen, weil wir es einfach nicht mehr machen müssen. Ein bisschen salopp formuliert. Aber dass wir Marktlohn zahlen können. Aber am Anfang, wenn du keinen Lohn kannst zahlen oder keinen Marktlohn, dann musst du halt irgendeinen Weg miteinander finden. Und wenn jemand daran glaubt und es Einsatz gibt, ist es durchaus auch berechtigt, dass sich die Person kann beteiligen und entsprechend das Upside kann mitmachen
kann. Und gleichzeitig ist eine langfristige Bildung.
Genau. Ja.
Okay, gut, ich habe dich unterbrochen. Also Team war ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Was hat es noch gegeben?
Ja, ich glaube, das sind die wichtigsten, habe ich glaube gesagt. Ich glaube, nachher war es wirklich einfach das harte Arbeiten, wo wir gemacht haben. Zum Beispiel in dem 1E, wo wir gestartet sind. Oder? Dort ist vieles über Broker, Vermittler, Versicherungsvermittler gelaufen oder läuft drüber. Und dort hat Ivo und ich, wir haben einfach jeden Tag x Termine versucht abzumachen in der ganzen Schweiz. Wir sind mit dem Auto sind wir ins Welschen runtergefahren, haben dort 3-4 Termine am Tag durchgeklopft. Und es ist einfach eine unglaublich intensive Aufbauarbeit gewesen, die es gebraucht hat. Mhm. Also ich glaube, das ist schon ein ganz wesentlicher Faktor auch gewesen.
Einfach Bereitschaft, viel zu machen. Aber jetzt ist ja das eben, du hast seit 1-2 Jahren, ich meine, irgendwann sollte ja der Moment kommen, wo du dann kannst sagen, okay, jetzt muss ich mich zurücknehmen, jetzt muss ich das auf mehrere Schultern verteilen. Ja. Ich muss mein Leben auch außerhalb können führen mit Kind. Mittlerweile 4 Kind bei dir. Hat es da einen Moment gegeben, wo du wie gemerkt hast, wo du vielleicht auch am Anschlag gelaufen bist im Job und gemerkt hast, es geht nicht mehr so weiter? Oder weißt du, wie bist du da vorgegangen? Ich meine, du kannst über gewisse Phasen, geht das mal 100 Stunden in der Woche arbeiten, aber leider ist das teilweise im Startup fast noch ein Statussymbol, wenn man kann sagen, ja, weißt du, ich habe 100 Stunden gearbeitet und sind wir ehrlich, nachhaltig ist es nicht. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, das hat sich über die Zeit, ich sage, ein bisschen gelöst, die Problematik. Oder weil am Anfang, wenn du alleine bist oder das Zweite, dann machst du alles selber. Dann machst du IT-Infrastruktur machst du selber. Du tust selber die ganzen Gesetzessachen machen. Du tust Buchhaltung noch selber machen. Du machst alles, oder? Rundum. Und mit dem Wachstum kannst du es auf mehrere Schultern verteilen. Und bei mir hat sich das automatisch auch ein bisschen gegeben, dass der, ich sage jetzt, erstens der Druck ein bisschen weniger hoch war. Und ganz klar auch der zeitliche Aufwand, den wir investiert in das Ganze, ein bisschen reduzieren können. Für mich selber, oder? Ich arbeite gerne. Also, es ist für mich nicht, ich muss noch 2 Stunden etwas machen, sondern ich mache es auch mit gern, oder? Also, ich sitze gerne an den PC und mache irgendetwas. Und das ist vielleicht auch ein Glücksfall, dass ich das habe, oder? Viele Leute sagen, oh nein, jetzt muss ich. Und das. Aber wenn du an deinem eigenen Ding kannst arbeiten und ein bisschen die Vision hast, etwas kannst vorantreiben, wo dir richtig Spass macht, wo deine Leidenschaft ist, dann bist du auch bereit, sehr viel zu geben. Und ich muss auch nicht, wenn ich in der Ferien bin, muss ich nicht das Handy ausgeschaltet haben. Ich darf Zeit mit der Familie geniessen, 3-4 Stunden etwas machen, das ist super. Aber ich schaue auch gerne wieder mal drauf, weil ich es einfach gerne mache, oder? Und ich habe nicht das Problem dort, dass ich irgendwie Zeit haben muss, die ich abschalten kann. Was für mich wichtig ist, ein bisschen der Ausgleich mit dem Sport. Das heisst, wenn ich morgen gearbeitet habe, 4-5 Stunden bis am Mittag, dann gehe ich gerne mal aus den Kopf durchlüften mit einer Joggingrunde, die ich mache. Und das tut mir extrem gut. Also dann fühle ich mich, wie ich irgendwie 3 Stunden geschlafen habe, wenn ich rasch joggen kann. Also das ist für mich extrem, extrem erfrischend. Das tut mir extrem gut. Und das ist so ein bisschen das, wo jeder für sich selber glaubt, muss finden, was das Beste ist. Für mich ist das so ein bisschen der Ausgleich mit, dass ich meine Familienzeit habe, wo ich im Moment auch sehr genieße, dass ich meinen Sport habe. Und damit lohnt sich das relativ gut kombinieren mit auch ein bisschen überdurchschnittlich viel Arbeiten. Und was mir auch wichtig ist, oder mit Kollegen, können auch Zeit verbringen, wo ich immer schon, also Kollegen, wo ich seit der Primarschulzeit habe.
Also, das ist ja mega schön. Kannst du gleich schnell sagen, weißt du, eine Struktur, gerade jetzt auch mit der Familienzeit, wo du dann irgendwo das auch im Kalender drin hast, oder eben jetzt 4 Kinder, zwei ganz kleine Zwillinge, wo du jetzt sagst, hey, von dem bis dann ist einfach eben die Familienzeit, und dann habe ich zwar das Handy dabei, aber dann weiss ich einfach, ich bin eigentlich für das da und hocke nicht am PC. Oder ja, funktioniert das irgendwie ein bisschen im Flow drin?
Ich habe jetzt schon ein bisschen eine Struktur müssen machen, oder? Wir sind Ende Juli noch eins Eltern von Zwillingen geworden. Und wir haben jetzt, oder ich habe gesagt, im Geschäft, ich bin jetzt nachmittags, bin ich in der Regel nicht verfügbar oder einfach eine halbe Stunde verfügbar. Das heisst, morgen bin ich im Geschäft, bin immer vor Ort. Da haben wir daheim auch eine Unterstützung, die ein bisschen hilft. Und am Nachmittag schaue ich daheim. Und am Nachmittag, so zwischen 3:30 und 4, bin ich sicher eine halbe Stunde erreichbar, wenn wichtige Sachen reinkommen, dass ich schnell das weitergeben kann. Oder schaue, wenn irgendetwas ist, kannst du etwas zusammen anschauen. Aber sonst ist eigentlich Familienzeit am Nachmittag und dann arbeite ich am Abend dann wieder. Also das ist jetzt wie eine halt spezielle Phase, oder? Weil wir das Erlebnis noch einmal dürfen erfahren.
Aber auch extrem schön und mega cool, oder, dass du das kannst, weil du irgendwie dein eigenes Ding machst, weil du auch die Möglichkeiten dir erarbeitet hättest, oder? Dass irgendwo jetzt in einem Job bei einer Grossbank oder Privatbank, da würde wahrscheinlich dir der Chef den Vogel zeigen und sagen, geht's eigentlich noch?
Nein, das ist, sind wir uns bewusst, dass wir da in einer super Situation sind und das ist etwas, wo wir im Moment sehr geniessen. Also absolut. Ja.
Was ist dir wichtig sonst im Leben? Neben Arbeiten, Sport, Familie? Das ist alles.
Ja, das sind schon sehr wichtige Punkte, aber nein, ich glaube, es ist, es muss immer irgendetwas laufen. Ich bin jemand, der recht durchoptimiert, aber das ist das, was du mit der Struktur vielleicht auch ansprichst. Und Vorbereitung ist mir auch extrem wichtig. Also am Morgen, oder wenn wir aufstehen, ist eigentlich daheim ist, sehr gute Ordnung. Am Morgen ist auf dem Tisch, dass wir keinen Stress haben, wenn die zwei Buben in die Schule und Kindergarten müssen, die schon ein bisschen grösser sind. Ich stehe lieber eine Stunde früher auf und tue alles super vorbereiten, um nachher eigentlich die Zeit, die man miteinander hat, können zu genießen und nicht irgendwo Stress haben. Und das ist das, was mich auch ein bisschen charakterisiert, glaube ich. Die Vorbereitung, wo recht wichtig ist. Sonst, was ist mir wichtig? Ich glaube, eben Familie ist, ich glaube, mit allen, die du redest, oder? Familie ist das Wichtigste. Ich genieße die Zeit sehr. Ich habe es mit dem ersten Bub, muss ich sagen, ein bisschen fast zu wenig erlebt, weil dort sind wir in so einer wirklich Start-up-Phase drin gewesen. Und umso mehr genieße ich es jetzt mit den zwei Mädchen, die wir dürfen daheim sehen, langsam grösser werden. Und das ist sicher, etwas, wo jetzt im Moment wahrscheinlich das Wichtigste ist.
Mega schön. Kannst du dich erinnern an deinen ersten Businessplan, den du geschrieben hast? Was ist dort so als Endgoal fast oder so in der langfristigen Planung als verwaltetes Vermögen entstanden?
Ich wüsste nicht mehr genau. Was ich noch weiss, ich habe erwartet, es geht ein bisschen schneller am Anfang. Das ist das, was wir auch schon erwähnt haben. Aber so hoch auf habe ich, glaube ich, nicht gesehen in dieser Zeit. Und was mich auch ein bisschen charakterisiert, ist, ich bin eher einer, der konservativ budgetiert. Ich versuche nicht zu viel versprechen, sondern eine sehr, sehr realistische Annahme zu treffen oder sogar eher konservativ, dass man eigentlich positiv kann überraschen kann. Aber wahrscheinlich haben wir dort so nach 3-4 Jahren 500 Millionen mal budgetiert gehabt. Und nach 3-4 Jahren sind wir wahrscheinlich noch nicht da gewesen. Nein, jetzt sind wir noch nicht gewesen. Es ist erst nach 6-7 Jahren, wo es halt wirklich schnell jetzt vorwärts gegangen ist.
Man hat als Gründer oder Gründerin ja manchmal auch das Gefühl, wenn ich denn das erreiche, dann habe ich irgendwie, also dann ändert sich alles. Ab dem Zeitpunkt ist es gut. So wie ich dich spüre, bist du aber eigentlich jemand, der wirklich den Prozess extrem geniesst und den gern hat und jeden Tag gern arbeiten geht. Hat es gleich so einen Moment gegeben, wo du wirklich gemerkt hast, das müssen wir jetzt feiern? Oder machst du das vielleicht manchmal dann zu wenig? Also meine Erfahrung zeigt, dass häufig eben eigentlich hat man das Gefühl, hey, das Ziel und dorthin gehen wir und schaffst voll dorthin. Und dann siehst du ja meistens schon ein paar Monate vorher, wir werden das erreichen. Und wenn es dann da ist, ist es nur noch so ein, okay, geschafft. Und man hat schon das Ziel schon lange wieder vergrößert. Wie gehst du mit dem um? Und ist das nicht manchmal auch ein bisschen gefährlich, dass man irgendwie nie ankommt oder nie dort ist, wo man das wirklich feiern und geniessen kann?
Wir haben schon die Meilensteine, die wir doch gut feiern. Das soll auch so sein. Die, wo und ich, eben, wo wir gestartet sind, haben wir gesagt, bei jedem neuen ICE-Kund gehen wir zusammen Bier trinken. Inzwischen haben wir etwa 500 Kunden. Also wir haben es irgendwann müssen abbrechen, weil es wäre ein bisschen too much geworden. Aber wenn du natürlich in grossen Ausschreibungen dabei bist, im ICE-Bereich, wo du für den PK-Schluss von einer grossen Firma kämpfst, oder? Dann bist du in einem Prozess drin. Der Prozess geht manchmal mehrere Monate. Du hast verschiedene Vorstellungsrunden, wo du das Produkt präsentierst. Und dann kommt ein Entscheid. Und das ist gleich so ein bisschen, weißt, ein Moment, wo du wirklich kannst grad feiern kannst. Und das andere, was du ansprichst, ist vielleicht die Entwicklung von der Assets oder so, wo es ein bisschen Schritt für Schritt geht, wo ein eine andere Art von Feiern sind. Aber wenn du wirklich hart auf ein Projekt arbeitest und nachher eine Zusage bekommst, das ist etwas, was wir auch immer im Moment sehr geniessen und auch entsprechend können feiern. Und jetzt der Meilenstein, den wir gerade geschafft haben, die 3 Milliarden, oder gerade jetzt um die 3 Milliarden herum sind, da werden wir sicher auch noch ein bisschen feiern mit dem Team. Soll nicht zu kurz kommen.
Ja, ich glaube, es ist mega wichtig, dass man da macht, dass man nachher nicht das vergisst, sondern dass man auch eben den Prozess kann geniessen kann, den Prozess kann feiern kann. Weil fertig ist er ja nie, oder?
Ja, es ist so. Es wäre schade, wenn es fertig wäre. Es gibt noch viel zu tun.
Hey, wir sind schon bei einer Stunde. Abschliessend, was sind für Startup-Gründerinnen und Gründer oder vielleicht Leute, die auch schon ein bisschen weiter sind, deine drei Tipps, die du denen mit auf den Weg gibst?
Ist noch schwierig. Du hast mich vor dem Ding mal gefragt, eben, was sind die drei Tipps? Oder ich soll dir das schon durchgehen und ich habe mich dort schon sehr schwer getan, weil es ist wie schwierig, das auf drei Tipps eigentlich einzuschränken. Mhm. Ich glaube, es gibt wichtige Sachen. Oder? Wenn du ein Startup machst, du musst wirklich so viel Freude haben an dem Thema, wo du noch tätig bist, drin, dass für dich nicht das Schaffen, nicht das Müssen ist, sondern dass du es wirklich mit Freude und Leidenschaft eigentlich gerne machst. Und das ist das, wo du sonst aufhalten, oder? Dann hinterfragst du es immer. Aber wenn es deine Leidenschaft ist, das, was du kannst machen, dann bist du bereit, viel mehr Energie reinzustecken, oder? Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich mitgeben würde, wenn jemand sich selbstständig machen will. Hey, mach das unbedingt einfach nur in dem Bereich, wo du wirklich 100% überzeugt bist. Mach es nicht in einem Bereich, wo du das Gefühl hast, ja, jetzt kann ich dort etwas verdienen oder so. Ich glaube, das ist langfristig nicht erfolgreich. Dann weiter ist sicher einfach harte Arbeit. Es braucht extrem viel, wo man muss reingeben muss. Und man muss es auch reingeben, wenn man eine Phase hat, wo es nicht so gut läuft. Und ich glaube, wenn man sich dort mental ein bisschen darauf vorbereitet, dass nicht alles geradlinig wird sein, hat man sicher viel bessere Chancen, dass man das erfolgreich kann durchziehen kann. Weil es gibt viele Leute, die eigentlich zu einem schlechten Moment aussteigen, wo es dann gleich irgendwie ein Jahr später gleich wieder bereuen, hey, hätte ich gleich nicht sollen, noch eins weiterziehen oder so. Und ich glaube, wenn man sich dort mental ein bisschen darauf vorbereitet, dass man einfach weiss, hey, es kommen auch schwierige Zeiten auf einem zu und dass man dort konsequent weiterfährt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann vielleicht noch das Dritte. Ich denke, man muss konsequent sein in dem, was man macht. Das heisst, es gibt schwierige Entscheidungen, die man muss fällen muss und auch die muss man entsprechend konsequent fällen. Also ich habe dort vielleicht ein bisschen das HR-Thema, oder? Es ist etwas, wenn du als Gründer, da denkst du an das Business, an das und das, aber du bist mit so vielen Sachen konfrontiert, die du dir am Anfang überhaupt nicht vorstellen kannst. Und ich glaube, du kannst dir auch, wenn du denkst, eben etwa 30 Mitarbeiter inzwischen, da gibt es immer wieder Sachen, die auch nicht ganz optimal sind. Es menschelt auch ein bisschen und so weiter. Und dort, mit diesen Sachen muss man lernen, ein bisschen umzugehen, sich auch ein bisschen abzugrenzen, dass es jetzt einfach der Beruf ist, der Job, und nicht alles, das Persönliche muss man manchmal wegschieben. Es ist etwas, was mir recht schwierig gefallen ist. Es sind ein paar Personalentscheidungen, die wir haben müssen fällen. Es hat mir sehr leid für gewisse Leute, wo ich persönlich eigentlich sehr gut mögen habe, aber es hat einfach nicht gepasst vom Business. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo hart ist, wo ein paar Mal Tränen geflossen sind im Büro, wo schwierig ist, aber man muss konsequent sein, wenn man es erfolgreich durchziehen will. Und das ist etwas, was mir das Team auch immer wieder sagt, hey, wir haben so gute Leute und das kann man nur machen, wenn man dort in dem Bereich konsequent ist und sagt, wenn jemand nicht mitschwimmt, dann muss man halt Konsequenzen ziehen, weil sonst macht das ganze Team macht schwächer, es schlägt auf die Stimmung der anderen, weil jeder denkt, ja, der macht nicht das und das und das. Also dort, ich glaube, das ist schon auch ein Erfolgsfaktor, wo nicht zu unterschätzen ist. Ist aber ein schwieriges Thema, oder? Weil das muss man... Das kann man nicht irgendwo studieren, sondern das muss man, jeder muss für sich den Weg finden, wie man selber damit umgeht. Und es ist sicher nicht einfach, dort sich eine dickere Haut über die Zeit anzulegen.
Aber das heisst auch eben, du kannst halt nicht alles sehen, wenn du einen Preis stellst, oder? Du hast irgendwie Kriterien, Gespräche, vielleicht Assessments und so weiter, aber am Schluss siehst du erst, wenn er schafft.
Genau.
Und dass du dort einfach sagst, hey, wenn du ein Team willst, das alle mitreissen, das geht nur in dem, dass du halt die eingestellt hast, die gleich nicht mitreissen, denen auch wieder gehen lässt.
Richtig. Hast du auf den Punkt gebracht, genau.
Ja. Ja, das ist definitiv immer schwierig.
Es ist sehr schwierig. Ja. Und es ist auch schwierig, wenn du es das 10. Mal machst oder so. Also es ist mit der Zeit weisst du ein bisschen, wie es machen muss, von der Struktur, vom Ablauf und alles, aber es ist immer persönlich, es ist schwierig. Mhm. Aber ich glaube, du musst es machen, wenn du ein gutes Team beieinander hast und vorwärts kommen.
Mhm. Ja, tönt zumindest logisch. Ich finde, was ich noch erwähnen wollte, so, du bist der Beweis, oder ihr mit FinPension sind der Beweis vom exponentiellen Wachstum. Davon, dass es eben, wenn man halt dran bleibt, dass man irgendwann kann Wachstumsraten haben, die man sich am Anfang nicht kann vorstellen kann. Und eben, bis die ersten 100 Millionen hast, bist du mehrere Jahre dran und irgendwann hast du das plötzlich jeden Monat. Und vielleicht hast du es plötzlich jede Woche. Und dass das einfach wirklich möglich ist und dass man das manchmal dann nicht sieht und eben meistens in der Phase, wo es halt nicht so gut läuft, nicht mehr daran glaubt und aufhört, und die Phase muss durchziehen, wie du es gesagt hast, dass das kann machbar sein und dass sich das lohnt. Beat, merci vielmals für die Transparenz, für das Gespräch, für deine Zeit. Ganz, ganz viel Erfolg in Zukunft und die letzten Worte gehören dir.
Danke. Hat mich gefreut, mit dir zu diskutieren. Es ist auch wieder immer schön, mal ein bisschen durchzuschnaufen und ein bisschen zurückzuschauen, was wir eigentlich gemacht haben. Und in so einem Gespräch werde ich mir manchmal auch wieder bewusst Sachen, die ich eben so im Tagesgeschäft schon wieder ein bisschen weiter hintergeschoben habe.
Mhm. Ah, wo du wieder musst angehen. Gleich noch letzter Punkt. Mhm. Natürlich, wenn jetzt jemand will, zu euch wechseln, ob jetzt da 1E ist, ob das Freizügigkeit ist oder 3A. Oder investieren. Das sind die vier Sachen, die es bereits heute gibt. Wie macht er das? Wo macht er das am besten?
Wie geht er da vorwärts? Am einfachsten ist auf die Webseite gehen, finpension.ch. Kann man sich informieren über die Angebote, die wir haben. Wir haben eine App, die man in den App Stores herunterladen kann und die Produkte digital online eröffnen. Ist alles innerhalb von wenigen Minuten gemacht. Ich glaube, wir haben dort wahrscheinlich den einfachsten Prozess von allen digitalen Anbietern, weil wir alles aus einer Hand anbieten, nicht irgendwie auf andere Partnerbanken angewiesen sind. Also sehr, sehr einfach. Und für das 3A sicher interessant, noch vor Ende Jahr zu starten, dass wir steuerlich dort noch ein bisschen optimieren.
Perfekt, wer das also noch nicht gemacht hat, ihr findet den Link natürlich auch in den Shownotes unter dem Video oder auf meiner Webseite. Und wenn jetzt dir die Folge weitergeholfen hat und du die Story von FinPension und dem Beat jemandem willst schicken, dann schicke ich das an zwei Kolleginnen und Kollegen, dass der Podcast kann weiterwachsen. Danke vielmals, ganz einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke dir, schönen Tag, tschüss.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Deis Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.